Hallo Christian, schön, dass du heute wieder mein Gast bist. Und ja, herzlich willkommen. Wie geht's dir heute?
Ja, hallo liebe Jana. Ja, gut. Freue mich auf unser doch sehr spannendes Thema.
Genau. Bin ja froh, dass du meiner Einladung gefolgt bist, dass wir heute mal über die bedürfnisorientierte Begleitung der Kinder mit mir sprechen wirst als Pädagoge und Papa. Und du hast ja so viel Erfahrung in der Begleitung von Kindern in der Schule, von der ersten Klasse bis zum Ende der Schulzeit. Und daher bin ich gespannt auch auf deine Perspektive. Wir beide kennen uns ja schon einige Jahre. Wir haben ja gemeinsam die Ausbildung zum Potenzialentfaltungscoach beim Gerald Hüther gemacht und arbeiten jetzt oder begleiten das wunderbare Projekt der Akademie für Kinderliebe, die ja jetzt seit Ende des Sommers dann richtig live gegangen ist. Und es macht total viel Spaß, dass wir das zusammen tun und
Ja,
was kommt.
finde ich auch.
Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch mal. Mich würde mal interessieren, wie du so das Ganze wahrnimmst, wie wir jetzt praktisch jetzt mit dieser bedürfnisorientierten Begleitung, wo wir jetzt stehen, wie nimmst du das wahr? Was ist da alles früher? Wie ist das, wie kam es dazu?
Ich greife mal zum Einstieg deinen Versprecher auf oder so
Ja.
ein halber Versprecher. Du hast Erziehung, wolltest du sagen, da hast du Begleitung gesagt. Und da fand ich doch eine sehr spannende Beobachtung von Gerald Hüther zum Wort Erziehung, wo das eigentlich herkommt. Und er sagt, das kommt vom Obstbaum, von der Obstbaumanzucht, das Anbinden von Spalierholz nennt man Erziehung. So. Ist schon auch eine Menge drin in diesem Bild, der ganzen Spannweite von Erziehung. Zwischen Halt geben, ne, ist ja auch, wenn man das anbindet, ist auch Halt und zwingen, ne, in Form zwingen. Ja, wir haben heute eine große Orientierungslosigkeit, wirklich auch Orientierungsnot bei den jungen Eltern. Was ist eigentlich richtig für mein Kind? Was ist gut für mein Kind? Wir haben heute eine große Vielfalt von Ansätzen und ich würde mal gerne einen ganz kurzen Spot darauf werfen, wie ist es eigentlich dazu gekommen? So, wenn man zurückblickt, ist es mit der Erziehungsgeschichte so ähnlich wie überhaupt mit der Kulturgeschichte. Also es gibt einen Wechsel zwischen apollinischen, das heißt sehr geformten, sehr strengen, gesetzestreuen Ansätzen. Das wäre in der Erziehung die autoritäre Erziehung. Und dionysisch, also die Sau rauslassen, alles ist erlaubt. Ne, so von innen nach außen. Freien Lauf geben. Das gipfelt zum Beispiel in der antiautoritären Erziehung, Summerhill, so diese Sachen, Kinderläden in Berlin, also wo sehr viel laissez-faire waltete und man nennt das auch permissive Erziehung, also alles ist erlaubt. So, dann gibt es noch die vernachlässigende, ich glaube, die können wir getrost so beiseite liegen lassen, weil das hat keinerlei Plausibilität. Da kann ich auch nur Gerald zitieren in seinem letzten Buch, Lieblosigkeit macht krank, also Vernachlässigung ist Lieblosigkeit. Und es gibt eine, finde ich, doch recht aussichtsreiche Mischform zwischen diesen Extremen, die nennt sich autoritative Erziehung, das ist eben eine Mischung zwischen formgebender, haltgebender, strukturgebender, grenzensetzender Begleitung. Bei gleichzeitigem Blick auf das Kind, Verständnis für seine Bedürfnislage, transparent machen, warum und wieso, im Rahmen des Möglichen, und alles begleitet von einer bestimmten Haltung, über die ich gerne sprechen würde.
Ja, sehr
Das
gerne.
ist nämlich, glaube ich, das Wichtigste. Also bei allem, was ich tue, ist es enorm wichtig, dass ich immer durchblicken lasse, was auch immer ich an deinem Verhalten, liebes Kind, gerade nicht so dulden kann, was über die Grenzen geht, es betrifft nie deinen Kern, wenn ich da jetzt einschreite.
Ja.
Sondern deinen Kern habe ich lieb. Ne? Wie der André Stern so schön sagt, nicht ich habe dich lieb, wenn oder weil du, sondern ich habe dich lieb, Punkt. So wie
Unbedingt.
du bist. Und das muss immer mitschwingen, egal ob einer geklaut hat oder sonst was gemacht hat. Das muss immer mitschwingen. Und was ich auch meine, was immer mitschwingen sollte, ist, was sehe ich hinterm Kind? Den Teufel oder den Engel? Was sehe ich? Wo will's hin mit dem Kind? Ja, auch wenn er sich noch so komisch verhält oder sie.
Ja.
Dass ich immer das Potenzial sehe, würde Gerald sagen. Dass ich einfach sehe, da möchte jemand, möchte eigentlich was Gutes machen. Und möchte sich verbessern und möchte lernen.
Mhm.
Und dass ich das immer sehe, also eine positive, einen positiven Grundansatz, wenn man so will.
Ja.
So, das zur Haltung, also das finde ich ganz enorm wichtig. Und zur Haltung gehört auch Vertrauen.
Mhm.
Dass ich nicht voller Sorge auf riskante Aktionen der Kinder blicke, sondern dass ich das vertrauensvoll tue, mit Zuversicht.
Mhm.
Da würde ich gerne auch noch einfach was von André erzählen, von André Stern, der von seinem Vater Arno Stern erzählt. Das war ja eine jüdische Familie in Frankreich, die extremen Verfolgungen und Ängsten ausgesetzt war.
Ja.
Und der Arno Stern sagt, er hat das nie als so schlimm empfunden, weil seine Eltern immer diese Zuversicht ausgestrahlt haben.
Mhm.
So. Und das ist das Allerwichtigste. Also beim Bäumchen würde man sagen, das ist der Pflock, wo man den Baum anbindet.
Mhm.
Und es wäre ein Missverständnis zu glauben, als eine mögliche Lesart von bedürfnisorientierter Erziehung, ich lasse den Baum einfach frei sich im Wind wiegen, damit er sich ganz frei bewegen kann. Das wäre bei einem jungen Bäumchen zu früh.
Ja.
Er braucht Halt, der muss eine Hilfe haben, um dem Wind zu trotzen. Und das sind in der Erziehung oder im Begleiten von Kindern solche Dinge wie Regeln, aber auch Rituale, wiederkehrende Dinge, wo Vertrauen wachsen kann. Wenn ein Kind weiß, was kommt, ich weiß, ungefähr um 7 muss ich ins Bett oder ich weiß, ungefähr mittags, 1 essen wir.
Ja.
Ja. Oder im Kindergarten, ich weiß, nach der Freispielphase gehen wir raus und spielen draußen oder gehen in den Wald und das ist jeden Tag gleich. Wenn ich weiß, was kommt, dann kann Vertrauen wachsen. Und wenn das jeden Tag anders ist, mal so, dann kommt eine große Verunsicherung.
Ja.
So, und das könnte, auch sich, also so ein mal so, könnte sich ja auch nach dem richten, was das Kind jeweils als Bedürfnis formuliert.
Mhm.
Und das wäre aber dann auf einer tieferen Ebene nicht im Sinne des Kindes. Das Kind muss auch anstoßen, an Rahmen, die gegeben sind, an Strukturen, die gesetzt sind. Sonst kann es sich selber nicht spüren und lernt auch nicht, sich zu regulieren.
Mhm.
So, und dann kommt ein Mensch raus, der seinen eigenen Bedürfnissen ausgeliefert ist, der die gar nicht handeln kann. Und das ist ja für die eigene Lebensführung und auch für das Soziale nicht gedeihlich und nicht zielführend.
Mhm.
So, deshalb ist dieses Zusammenspiel zwischen ich sehe dich, ich glaube an dich, ich vertraue in dich, ich unterstütze dich, wo ich kann, ich liebe dich und lass das immer durchschimmern auf der einen Seite und ich setze dir einen Rahmen. Diese Mischung braucht's.
Mhm.
So, dann lernt ein Kind, sich darin zu bewegen. Es lernt auch mal Bedürfnisaufschub, ne? Oder wie heißen die, nicht Bedürfnisaufschub, Wunschaufschub, egal. Also jedenfalls, es lernt, Dinge aufzuschieben oder es lernt eben auch Frustrationstoleranz aufzubauen. Ne?
Ja, absolut, weil es hat ja da draußen auch Grenzen, ja. Also es, oder ich würde meine Grenze setzen und also die Kinder müssen, wir gehen ja dann irgendwann als Erwachsene raus und da ist eine Welt, die, da gibt es gewisse Rahmenbedingungen, Regeln und oder Menschen, die sagen, das ist mir zu viel oder du hast jetzt eine Grenze überschritten, da kann ich nicht jedem, können die nicht einfach, wenn die sich nicht regulieren können, jemanden auch eine überziehen oder anschreien, es muss oder den Respekt zu haben, dass das jetzt zu viel ist. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig, ja.
Ja, also das Wachsen von dem Vermögen, sich zu führen, setzt bis zu einem gewissen Alter auch voraus, ein Stück weit geführt zu werden. Kleine Kinder sind nachahmende Wesen. Die brauchen Erwachsene, die sich führen. Und die brauchen eine Zeit- und Raumstruktur, die Klarheit gibt und Übersicht gibt.
Ja.
Und dann lernen die sich darin zu bewegen und die lernen auch, hier ist Stopp.
Mhm.
Und das irgendwie zu handeln.
Ja.
Und zwar, wenn das jetzt daran gebunden ist, dass auch eine Erklärung kommt und dass, ne, dass ein inneres Begleiten des Kindes kommt.
Mhm.
Ich weiß, du würdest jetzt unheimlich gerne auf der Straße Fußball spielen. Aber so, und also dass man einfach ein Stück Mitgefühl auch aufbringt für die Bedürfnislage des Kindes, ohne sich immer nach der zu richten.
Ja, aber manchmal.
Erwachsene hat einfach mehr Erfahrung, mehr Überblick und das ist eine Tatsache. Also
richtig. Das
braucht man nicht, kann man nicht wegdiskutieren.
Nein, absolut. Und wie du es auch sagst, man kann dem Kind ja sagen, hey, ich sehe dich, ich sehe, du bist jetzt wütend und du möchtest vielleicht noch ein Eis oder irgendwas. Und dann sagt, aber irgendwie auch erklären, warum das nicht geht. Und dann ist das, übernimmt man nicht die Führung, aber eben man weiß einfach mehr, ja.
Ja, also autoritär wäre jetzt zu sagen, weil ich das sage, zack, so, ne, so ist das jetzt einfach. Und dann fühlt sich das Kind ausgeschlossen aus diesem ganzen Prozess, wird einfach mit einer knallharten Gegebenheit konfrontiert, ohne dass es noch gesehen wird. Das ist sicher nicht gut. Also zu dieser Haltung würde ich noch gerne ein paar Gesichtspunkte hinzufügen, die ich auch sehr wichtig finde. Einmal Königstugend in der Pädagogik. Was mag das wohl sein? Humor.
Ja.
Also Humor ist einfach absolut wichtig in allen Altersstufen. Also immer durchschimmern lassen. Ja, das ist jetzt, es gibt jetzt so das Gesetz der Notwendigkeit, das und das muss jetzt so sein, ne? Müssen wir jetzt so machen.
Ja.
Aber so ein bisschen innerlich auch schmunzeln dazu, oder, ne? Also das nicht so wir ernst nehmen.
Hast du da noch ein schönes Beispiel dazu, damit das vielleicht für die Zuhörer greifbarer wird?
Nee, habe ich jetzt so nicht. Also da müsste ich, das kommt vielleicht gleich im Laufe des Gesprächs, mal gucken. Aber so ad hoc habe ich das jetzt nicht.
Mhm.
Aber ich weiß, also im Unterricht habe ich das ständig, ne, dass ich irgendwie mit Humorsachen aufgreife und dann das findet eine hohe Akzeptanz. Also, weil die einfach spüren,
dass du entspannter bist.
So ein inneres Widerlager. Genau, und dahin ist Entspannung dran gekoppelt und Besonnenheit auch dran gekoppelt. Also das finde ich auch mega wichtig, dass Besonnenheit im Spiel ist, im Umgang mit Kindern.
Mhm.
So klar und besonnen und so ist das jetzt. Liebevoll, warm.
Ja, dann schaffst du halt irgendwie da auch, was ja so wichtig ist, die Verbindung. Du hältst die, ja.
Du hältst die Verbindung, auch wenn du einen Rahmen setzt.
Mhm.
Du hältst die Verbindung zum Kern und der Kern ist nicht angetastet.
Mhm.
Wie das bei der Würde ist.
Ja.
Die Würde ist unantastbar. So, und jetzt geht es eben auch nicht darum, die Würde all derjenigen, die sich vielleicht verrannt haben, in einem zu starken sich richten nach Bedürfnisorientierung der Kinder und merken, wie stressig das ist, dass das bis ins Burnout gehen kann. Sondern es geht darum, vielleicht zu versuchen, andere begleitende Gesichtspunkte, die auch eine wichtige Rolle spielen, hinzuzustellen. Und dann kann man ja überlegen, was man damit macht. Also das Bemühen von Eltern, auch wenn das in eine, in Anführungszeichen, falsche Richtung geht, hat immer eine gute Wirkung.
Absolut.
Was ganz schlecht ist, ist Vernachlässigen.
Ja.
Mach mal, ich kümmere mich nicht drum. Das ist das Schlimmste, wirklich.
Ja.
Aber eine falsche Richtung.
Nein, ich meine, die Eltern,
ne?
Die Eltern geben ihr Bestes nach ihrem besten Wissen, Bewusstseinsstufe und das ist nie, das wollen wir ja auch eben nochmal hervorheben, nie schlecht. Ja, es ist einfach, jeder gibt sein Bestes. Wir zeigen nur noch mal andere Aspekte auch noch mit auf. Ja.
Es geht auch nicht um gut oder schlecht. Ne? Also es geht darum, was ist eigentlich der Raum der Kindheit in einer bestimmten Altersstufe? Wann ist ein Kind zum Beispiel überhaupt erst in der Lage, sich in andere Gedanken oder Erlebnisweisen reinzuversetzen, als die eigene gerade ist, das geht überhaupt erst mit der Vorschulzeit. Also vorher geht das gar nicht.
Ja.
Und wenn man dann erklärend auf ein Kind einredet und versucht, ihm also über den Kopf verständlich zu machen, warum diese oder jene Handlung nicht gut ist, dann redet man total am Kind vorbei, weil es versteht das überhaupt nicht. Und da gibt's auch, also im Reden mit Kindern, ich finde, Sprachgebrauch im Umgang mit Kindern etwas sehr Wichtiges. Mhm. Gibt es auch so ein Zauberwort und das heißt Bilder, innere Bilder, also einfach in Bildern sprechen.
Mhm.
Sofort sind die Kinder dabei.
Ich glaube, für viele Erwachsene ist es schwer geworden, weil man natürlich als Erwachsener ganz anders redet. Aber bei dem Kind anzudocken oder dass es, wie du sagst, eben, dass es das versteht, je nach Alter, braucht es halt was anderes, ja.
Ja, und der Erwachsene muss die Perspektive des Kindes mit einnehmen und nicht umgekehrt. Das kann das Kind ja gar nicht.
Ja. Ja, ich finde, das ist ganz, was ganz Wichtiges, was du da auch gerade noch gesagt hast.
Da ist auch das Innere, dass der Erwachsene sich erinnert. Also einen guten Kontakt zu seinem eigenen inneren Kind hat und sich erinnert, wie war das denn? Was habe ich denn verstanden und was hat auf mich gewirkt?
Ja, ja. Und auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich mal so an meine Kindheit zurückdenke, es bleiben so diese Momente, ich kann mich immer gut dran erinnern, wie oft ich im Garten bei meiner Oma war. Das sind so prägnante Sachen oder was die gemacht haben. Das gemeinsame Essen, das sind so Momente, die so hängen bleiben. Ja, und wie liebevoll das Ganze eben auch passiert ist. Ja.
Ja, und Kinder nehmen Sprachbilder in ihre Vorstellung, was manchmal ungeahnte Blüten treibt. Also ich habe dann ein Beispiel aus dem Kollegenkreis, wo ein Kind von einem Kollegen, da ist lange her, ist ja egal, jedenfalls Angst hatte, in den Garten zu gehen, weil es gehört hatte, der Salat schießt.
Oh, alles klar.
Und ne, diese Vorstellung, da steht ein Salatpflänzchen mit Knarren in der Hand, schießt da jetzt. So, das ist typisch für die ersten 7 Jahre, also ne, für das Vorschulkind,
ja.
So, solche Vorstellungen zu entwickeln. Da muss man immer gut gucken, was man sagt.
Ja. Würdest du denn sagen, Christian, dass Eltern manchmal mit dem, dass du da ein bisschen so schwammig oder so schwimmen mit diesem Wunsch und Bedürfnis? Was ist jetzt ein Bedürfnis und was ist ein Wunsch beim Kind? Magst du dazu?
Also Bedürfnisse haben auch eine starke körperliche Bezogenheit. Dass ein Kind warm angezogen ist, ist ein Grundbedürfnis. Dass du was zu essen kriegen musst, ist ein Bedürfnis, und zu trinken. Aber auch sowas wie Berührung ist ein objektives Bedürfnis, braucht es einfach. So, da ist einfach eine basale Versorgungslage nicht verhandelbar, sondern da muss der Erwachsene dafür sorgen, dass das erfüllt wird. Und Wunsch ist der riesige Teddy von der Kirmes zum Beispiel. Oder also Wunsch ist eine Fantasie- und Vorfreude anregende Bilderproduktion im Kind, die auch ganz wichtig ist, die aber nicht immer sofort erfüllt werden muss, im Gegenteil. Also gibt es eine schöne Stelle, Michael Ende hat das mal irgendwann gesagt, ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang, für Kinder das Schlimmste sind Wünsche, die in Erfüllung gehen. Oder andersrum gesagt, das Schönste ist diese Vorfreude und das auf etwas hinleben. So, ne, das Kind lebt halt ganz stark im Fantasieraum.
Ja.
Also das ist ja auch was in deiner Podcast-Reihe gibt es ja auch diesen sehr schönen Podcast zum Spiel. Und wo irgendwie die Quintessenz ist, in dem Gespräch mit der Erika, es braucht fast nichts.
Richtig, ja. Und auch mal die
Langeweile. Kein Bespielen der Kinder, sondern die
machen das selber. Auch mal die Langeweile, weißt du, dass ich erlebe das bei meinen Kindern auch, die sagen, oh, mir ist langweilig und ich, ja, das ist okay. Und dann halt das mal jetzt einfach ein bisschen aus, versucht es mal und dann kommt dir schon die Idee. Aber es kann nicht immer nur was laufen, aber wir leben halt in dieser schnelllebigen Zeit und digital. Wir wollen das ja nicht verteufeln, aber es ist so viel, wo man immer fremd konsumiert und auch wenn ich mit den Kindern irgendwo bin, es ist immer irgendwas, was gekauft werden könnte. Und die Kinder, die haben da fast keine Chance, wenn man da nicht aufpasst, weil die sagen immer, ich möchte das und dann dieses eben, wie du sagst, eben, das braucht gar nicht so viel. Und das dann vorsichtig auch zu erklären. Oder wenn wirklich ein Wunsch da ist, zu Weihnachten, Geburtstag oder irgendwas, das mal auch ein bisschen auszuhalten, die Vorfreude, sich wirklich zu überlegen, wünsche ich das wirklich? Oder liegt
wenn das alles erfüllt würde, was da an äußeren Lockvögeln angeflogen kommt, dann wäre das Ergebnis eine große innere Leere.
Genau, ja.
Und weil Fülle, ein Gefühl von innerer Fülle kommt von innen. Und das lässt sich nicht von außen durch zustopfen.
Wenn nur kurzfristig.
Ja, sehr kurzfristig. So, das ist überhaupt spannendes. Ich meine, da gibt es viele Themen, die man jetzt irgendwie sozusagen gedanklich verlinken könnte mit unserem Thema, ne? Das ganze Thema Medien habe ich jetzt rausgelassen. Das ist,
ja.
Da könnte man eine ganze Podcast-Reihe drüber machen.
Absolut.
Das habe ich jetzt mal rausgelassen. Das ist ein Fass ohne Boden. So, oder spielen, ne, wäre auch ein Thema für sich. Hast du ja auch schon in deiner Podcast-Reihe. Jetzt ging es mal darum, wie kann man die Tatsache, dass es Bedürfnisse gibt bei Kindern, gut in Kontext zu bringen, die gedeihlich sind, die zu einer gelingenden Begleitung von Kindern führt. Und das ist eben, um das vielleicht nochmal zusammenfassend auch zu sagen, wirklich diese Mischung aus Grenzen und Rahmen setzen und dabei immer das Kind im Blick haben, immer innerlich begleiten und auch ein Stück weit transparent machen. Wobei, also es gibt eine Neigung, heute zu früh die Urteilskraft von Kindern herauszufordern, ne? Ständig Entscheidungsfragen zu stellen, und das wollen die gar nicht. Das ist wirklich ein Irrtum. Sondern die wollen nachahmen, das heißt, die wollen, so wie du das machst, so mache ich das auch.
Ja.
So als erster Schritt. Und das andere ist sehr wichtig, natürlich, für den Aufbau einer Selbstständigkeit, also einer gedanklichen, emotionalen Selbstständigkeit. Aber das kommt später. Das Problem ist, dass heute vieles einfach viel zu früh an die Kinder herangelassen wird. Und alles, was man zu früh macht, schwächt das Kind, schwächt die Entwicklung. Ist fast wie ein Naturgesetz. Und vor allen Dingen zu früh es in die Gedanken schicken, in die Abstraktion schicken, dann verarmt die innere Bilderwelt. Und um die geht's aber für ein sinnerfülltes, lichtes Leben. Da geht's ganz viel um innere Bilder. Gibt's auch ein tolles Buch von Gerald Hüther, Die Macht der inneren Bilder.
Ja.
Wo er genau diesen Zusammenhang wunderbar aufzeigt. Ja, ich gucke mal, ob ich immer irgendwas. Ah ja, ich habe noch ein Stichwort, das finde ich auch ganz wichtig, nämlich statt kindzentriert, familienzentriert. Also dass man bei der ganzen Frage, wessen Bedürfnis ist jetzt hier eigentlich Thema, einmal das kindliche Bedürfnis, aber auch das erwachsene Bedürfnis im Blick hat und aber auch das ganze Familiensystem. So, das ist beim Spielen das, was die Spielregeln sind. Und ohne die geht's eben einfach gar nicht.
Ja, das kann ich bestätigen. Ich merke, wenn, also als Mama, wenn ich jetzt nicht gut für mich sorge, dann bin ich ja auch irgendwie angespannt, gestresst. Die Kinder merken, dass das, was ich sage, nicht passt mit dem, ja, ich bin ja ganz entspannt oder also was auch immer, die merken das ja. Dies ist eine Verschwörung. Meine Augen sehen anders aus als das, was ich sage, dann bin ich nicht authentisch, dann bin ich wieder kein gutes Vorbild und also nicht authentisch einfach, sagen wir es mal so.
Und das verunsichert die, ne? Dann sind die sozusagen enttäuscht, weil
und wenn
wo
ich,
ist die Mama denn?
Genau. Und wenn ich mal sagen würde, jetzt ist es mir gerade zu viel, ich muss mal ganz kurz tief durchatmen oder ich bin jetzt richtig wütend, das darf ich auch sein, also auch solche Sachen, und ich gehe aber mal ganz kurz raus oder ich schreie mal ins Kissen. Das ist ja auch was nichts Schlechtes. Sie sehen, ich bin auch ein Mensch, weil ich sage ja, deine Gefühle sind richtig, aber ich bin ja auch nicht immer fröhlich. Ja, oder dass man aber das Kind damit nicht belastet, sondern einfach nur sagt, wie reguliere ich mich denn jetzt? Das sind ja auch wieder Impulse. Oder wenn sie sehen, dass ich Yoga mache oder mich mal 5 Minuten kurz hinsetze oder hinlege oder und das macht man ja nicht ständig, aber die sehen, dass man für sich auch sorgt.
Ja, und oder dann ist die Mama fühlbar, ne, für die Kinder.
Genau.
Fühlbar.
Genau. Das ist das, was du sagst eben, weil sonst ist man nur am Anschlag, ja, wenn man sich nur um das Bedürfnis der Kinder, auch wenn man das gerne natürlich wahrnimmt und auch wenn es Grundbedürfnisse sind, sowieso erfüllt, ist das ein schwieriger Grad, glaube ich, für viele Eltern, ja.
Ja, ich gucke gerade nochmal, ob ich für mir irgendwas, für meine Überlegungen, ist irgendwas Wichtiges? Nö. Also die Kernbotschaft ist, glaube ich, hoffentlich rübergekommen. Auf jeden Fall habe ich sie versucht zu formulieren.
Ja, absolut, Christian. Ich fand, das war jetzt wirklich auch sehr, sehr wertvoll, weil es ist so viel da auch draußen, so viel Gutes und so viel Input auch in den Medien zu diesen zur bedürfnisorientierten Erziehung oder Begleitung, wie man es nennen möchte. Und da versuchen so viele Eltern, ihren Weg zu finden.
Ja.
ist eben wirklich fast wie so, wie würdest du es beschreiben? Ich würde es immer so sagen, man schwimmt so. Man versucht irgendwie so seinen Weg zu finden und dann eben auch so ein bisschen auf sein Bauchgefühl auch wieder zu hören. Ja, und jede Familie ist anders, jede Familiensituation ist anders. Was heute so ist, ist morgen wieder anders. Nicht so fremd im Außen nur zu schauen auch.
Guck, du hast es doch in deinem eigenen Programm, hast du doch das Wort. Mhm. Das heißt doch Surfing on the Waves of Money.
Genau, ja, so.
Das heißt, wir müssen surfen lernen. Mhm. Und um surfen zu können, braucht es, also ich kann nicht surfen, aber ich habe eine Ahnung, wie das geht. ich will jetzt nicht so tun, als könnte ich, aber es geht einfach darum, ganz stark den Gleichgewichtssinn, mhm. ne? Also und genau zu spüren, also segeln kann ich, vom Segeln mhm. kenne ich es, ne? So einfach die Segel setzen und gucken, wo mhm. sind die Winde, wie muss ich jetzt gegensteuern, ne? Und ja. wie ist die Krängung des Bootes, also die Seitenneigung mhm. und so weiter. Also das ist auch sowas wie Selbstregulation mhm. im Gespräch mit dem Außen.
Ja. Ja, es ist nochmal ein schöner Metapher, ja, mit dem Surfen. Ja. Und dann könnte man wieder reinbringen, das auch spielerisch zu machen, weil das Leben ist nie geradlinig. Und wäre es auch langweilig, dann würden wir uns auch nicht weiterentwickeln. Es wäre uns irgendwann wahrscheinlich wirklich auch selbst in Anführungsstrichen zu langweilig, wenn alles nur schön und einfach
ist. Aber was es halt braucht in dieser großen Vielfalt, auch von gut gemeinten ratgebenden Videos, Podcasts und so weiter, sowas wie Nordstern, also wirklich wie ein Kondensationspunkt von Orientierung. Mhm. Und das wäre für mich sowas wie Haltung und alles, was da mitschwingt.
Mhm. Ja, ganz wichtig.
Das will ich jetzt nicht nochmal alles wiederholen, aber alles, was da reinfließt.
Ja. Ja, genau.
Was sehe ich hinterm Kind? Sehe ich das Kind überhaupt? Mhm. Was ist unantastbar?
Mhm.
Ne? Auch sowas wie Zugehörigkeit zum Familiensystem ist absolut unantastbar.
Mhm.
Weil das ist das höchste Bedürfnis, ist Zugehörigkeit.
Genau, absolut.
Ja.
Ja, das hast du nochmal schön gesagt, Christian. Vielen lieben Dank, dass du heute mein Gast warst. Nochmal. Wir machen bestimmt nochmal einen Podcast zusammen und wir hoffen, dass wir jetzt.
Also Themen gibt's genug.
Themen gibt's genug, da fällt uns immer was ein. Und wir hoffen, dass die Eltern, Großeltern, Pädagogen, alle, denen Kinder am Herzen liegen, was mitnehmen konnten, was sie vielleicht so noch nicht gehört haben. Danke, Christian.
Gut, ja, vielen Dank für die Einladung.
Gerne.
Und es hat Freude gemacht, über dieses Thema zu sprechen.
Ja.
Mit dir.
Genau, das gebe ich gerne zurück und bis bald.
Bis bald.
Ciao. So schön, dass du heute bei dieser Podcast-Folge mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest ein paar anregende Impulse, Inspiration, Mut mitnehmen, das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Und sicher ist, wenn du jetzt nur den Podcast hörst, wird er dein Leben nicht verändern. Es braucht mehr, es braucht die Umsetzung und es ist ein Weg, der hoch und runter geht. Es braucht uns Mütter, die noch authentischer leben und mehr dadurch auch verbunden mit ihren Kindern sind. Lass es uns wie eine Sisterhood sehen, dass wir uns zusammentun und füreinander da sind und diesen Weg nicht alleine gehen. Dazu soll dieser Podcast ermutigen. Wenn du mehr zu meiner Arbeit finden möchtest und mein Online-Programm oder zum nächsten Podcast, dann schau gern in den Shownotes nach oder abonniere meinen Channel. Bis dahin von Herzen, deine Jana.